einfach genial, wenn man gemeinsam Jesus anbeten kann als König. Und das ist einfach so komprimiert und so auf den Punkt gebracht, die Weihnachtsbotschaft, dass Jesus König ist und dass wir auf ihn auch warten, dass er wiederkommt. Und es sind jetzt 2 Tage noch bis Heiligabend und die Frage ist, habt ihr alle schon eure Geschenke bestimmt, oder? Also wer noch ganz verpennt hat, der kann hinten noch ein paar Kleinigkeiten am Ende des Gottesdienstes mitnehmen, von unserem Wochenende, von unserem Basar noch. Geschenke sind ja was Spannendes, vor allem für Kinder. Ich merke es natürlich bei Josua, der versteht jetzt das erste Mal so richtig Weihnachten. Er hat den ganzen Tag irgendwelche Fragen zu Weihnachten. Also was ist eigentlich eine Krippe und so weiter? Wir haben überlegt, irgendwo, keine Ahnung, gibt es jetzt hier irgendwo noch eine lebendige Krippe, dass wir da hingehen können, aber es ist uns nicht eingefallen. Und für ihn ist es einfach mega spannend, Weihnachten, wenn er das erste Mal so richtig erlebt. Letztes Jahr hat er es noch nicht so ganz verstanden. Und auch natürlich die Geschenke sind für Kinder was ganz Zentrales und Spannendes. Die Freude, natürlich auch diese Geheimnishaltung, was kommt da, was bekommt man. Und ich erinnere mich an meine Kindheit, da war es so, dass ich meine Großeltern tagelang immer gelöchert hat, wochenlang bequatscht habe, was ich denn eigentlich kriege, was ich zu Weihnachten geschenkt bekomme. Und manchmal haben sie dann so diese Absperrkammer kurz aufgemacht, ich durfte reinschauen und so ein bisschen schon die Geschenke angucken. Ja, das war so. Und ich weiß auch mal, da habe ich so lange genörgelt, ich habe damals eine Märklin-Eisenbahn bekommen, das wusste ich schon im Voraus. Und ich habe so viel genörgelt, dass die dann, glaube ich, so 2-3 Tage mit mir das schon ausgepackt haben. Und genau, so war das bei mir. Ich konnte, glaube ich, Erwachsene gut überreden. Aber die Frage ist, könnt ihr gut Geheimnisse bewahren? Heute, also meine Großeltern konnten es nicht, die haben es dann halt einfach gezeigt. Aber könnt ihr gut Geheimnisse bewahren? Heute soll es um ein Geheimnis gehen. Eigentlich in der Bibel wird es als größtes Geheimnis der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Etwas, was wir wahrscheinlich auf Erden auch, also auch als Christen, nie zu 100% richtig verstehen werden, aber wo wir auch so ein bisschen reinspiegeln können, wie ich damals vielleicht diese Geschenke schon ein bisschen anschauen durfte, so dürfen wir so ein bisschen erhaschen, was es bedeutet, dass Gott sein Reich hier auf Erden aufbaut. Es ist vielleicht das Geheimnis schlechthin, was es eigentlich bedeutet. Und Theologen sind sich uneinig, wenn es darum geht, was bedeutet das Königreich Gottes. Und deshalb dieses Predigtthema, dein Reich komme. Wir beten es ja im Vaterunser, dass sein Reich kommt. Aber was heißt es eigentlich? Und wenn man die Bibel anschaut, gibt es so viele Bibelstellen und so viele Dinge über das Reich Gottes. Und trotzdem bleibt es bis heute, auch für uns, denke ich, ein großes Geheimnis. Jesus benutzt das Wort Himmelreich oder Reich Gottes allein 44 Mal im Matthäusevangelium. Und das Matthäusevangelium ist ja in erster Linie eigentlich für Juden geschrieben, für Israeliten. Das Johannesevangelium ist für die Heiden geschrieben, also für die Griechen und für die umliegenden Völker. Und deshalb spricht uns das auch so extrem an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Johannesevangelium, wenn man das liest, da geht einem das Herz auf. Gell? Aber Matthäusevangelium ist eigentlich für Juden geschrieben. Und es wird eigentlich auch klar, wenn man da durchgeht, warum das so ist. Nämlich, dass die Juden damals und bis heute noch einfach diesen König erwarten und nicht verstanden haben, dass Jesus dieser König ist. Dazu gleich noch mehr. Die Jünger, Pharisäer und der ganzen Zuhörer eigentlich, wenn man durch das Matthäus-Evangelium geht, haben am Anfang, vielleicht die Jünger am Schluss ein bisschen, aber auch noch nicht wirklich, haben nicht verstanden, was Jesus meinte. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber können wir das heute verstehen? Jesus selbst sagt in Markus 4, Vers 11, dass die Botschaft vom Reich Gottes ein Geheimnis ist, das uns aufgeschlossen werden muss durch den Heiligen Geist. Da sagt er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, also den Jüngern sagt er das, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden, damit meint er die Pharisäer und die ganzen Schriftgelehrten, aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Deshalb benutzt Jesus auch ganz oft Gleichnisse, um geistliche Wahrheiten zu erklären. Und diese geistlichen Wahrheiten können wir eigentlich nur mit dem Heiligen Geist verstehen. Das ist unser Übersetzer. Und wenn wir das nicht verstehen, dann ist es eigentlich nur ein Gleichnis, etwas, so ein Vergleich, eine Geschichte. Und wir verstehen nicht ganz genau, was eigentlich damit gemeint ist. Wie gesagt, ist unter Theologen bis heute nicht abschließend geklärt, was jetzt genau das Reich Gottes bedeutet oder was alles das Reich Gottes bedeuten kann. Und es darf heute auch ein bisschen theologisch werden in der Predigt. Es gibt zumindest 4 Sichtweisen, wie man das Reich Gottes verstehen kann. Und das Überraschende ist, dass eigentlich an den Universitäten und an den Theologiestudien eine ganz andere Meinung so das Reich Gottes vertritt, aber gleich dazu mehr. Die gängige Lehrmeinung damals wie heute unter den Juden, auch zur Zeit von Jesus, war ja, dass das Reich Gottes erst noch kommen wird. Sie erkennen ja heute noch einfach Jesus nicht als den Messias an, nicht als König, und sie warten eben auf den kommenden König, der eines Tages noch kommen soll und der sein Reich hier auf der Erde aufbaut. Von Jerusalem aus, dass er einzieht in das Tor, so wie es Jesus getan hat, vielleicht nicht mit einem Esel, sondern mit einem Pferd oder mit einem himmlischen Reitross oder wie auch immer, aber dass Jesus nach Jerusalem heute in dieser Zeit einzieht und dort sein Reich aufrichtet. Das erwarten heutige Juden. Unter christlichen Theologen gibt es aber auch die verschiedensten Auslegungen, dass das Reich Gottes etwas ist, was in unserem Herzen passiert. Dass es gar nichts mit dieser Welt zu tun hat, sondern dass das Reich Gottes in unserem Herzen passiert. Dass wenn du Jesus als Retter annimmst, dass du Bürger seines Himmelreichs wird. Die Frage ist, stimmt es? Würdet ihr sagen, ja? Ich würde sagen, ja, das Reich Gottes ist etwas, was in unserem Herzen aufbricht, aber es ist noch nicht alles. Das Reich Gottes ist etwas, meiner Meinung nach, auch etwas ganz Konkretes und nicht nur etwas Geistliches. Und das ist ja das Geheimnis, dass es mehrere Facetten hat, dieses Reich Gottes. Ist das Reich Gottes die Gemeinde, dass wir ein Teil des Reich Gottes sind, dass wir dieses Reich aufbauen durch die Gemeinde und in dieser Welt wirken, den Auftrag von Jesus in die Tat umsetzen, Reich Gottes zu bauen? Ich denke, auch das passt. Auch das ist das, was Jesus damit meint, wenn er sagt, er baut sein Reich heute hier, dass er durch uns, durch die Gemeinde sein Reich baut. Andere sagen wiederum, dass das Reich Gottes das tausendjährige Reich ist, eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, 1000 Jahre hier auf der Erde regiert, von Jerusalem aus, und auch das, meine ganz feste Überzeugung, ist das Reich Gottes, dass heute oder morgen Jesus kommen kann und in Jerusalem 1000 Jahre lang herrscht. Hier mit den ganzen anderen Politikern, die es heute gibt, von Jerusalem aus 1000 Jahre lang und er sein Reich hier auf Erden aufrichtet. Und wieder andere sagen, das Reich Gottes hat mit dem hier überhaupt nichts zu tun. Das Himmelreich bricht erst an, wenn wir nach dem Tod bei Jesus sind. Dass die Ewigkeit des Reich Gottes ist. Das himmlische Jerusalem, wie wir es in der Offenbarung sehen. Und auch das, würde ich sagen, ist Reich Gottes eines Tages, aber es bricht auch jetzt schon an. Und wir merken, Reich Gottes ist so viel, was zusammenkommt und so viele Facetten hat. Und gerade deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir glauben, und das möchte ich heute predigen, dass das Reich Gottes mit Jesus angebrochen ist und dass es aber immer weitergeht. Wie er sagt, es ist ein kleines Samenkorn, das wächst und wächst und wird so groß, dass viele Vögel sich darin nesten können. Und wenn wir singen am Anfang, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, dann ist es genau das, dass Jesus sein himmlisches Reich aufbaut. In unseren Herzen, in Jerusalem eines Tages, in der Ewigkeit, durch die Gemeinde, all das bedeutet, dass Jesus sein Königreich aufbaut. Und wir haben es auch gesungen vorher, König aller Könige war das ja überschrieben mit diesen einfach so tiefen Versen auch. Da steht, die Kirche war geboren, durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit alter Schriften, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Also auch die Kirche ist ein Teil des Reiches Gottes. Und ich möchte mit uns ein paar Bibelverse anschauen, wo das alles auch schon vorhergesagt wird und nochmal zur Erfüllung kommt. Zum Beispiel der Weihnachtsvers schlechthin oder Adventsvers, Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und hier wird das Königreich schon vorhergesagt in Jesaja. Aber noch viel früher, also Jesaja ist nach den Samuel-Büchern zum Beispiel, nach der Zeit von David. Schon viel früher in der Zeit von David kam der Begriff ewiges Königreich schon mal vor. Gott beruft David als König über Israel und wird aber auch als Davids Sohn genannt, das ewige Königreich aufzurichten. Und da wollten ja auch die Pharisäer Jesus eine Falle stellen und sagen, was heißt es eigentlich, dass David schon ein Sohn Davids ist? Und dann sagt Jesus, es ist durch mich erfüllt. Und in 2. Samuel 7, ab Vers 12 steht, und daher kommt es, diese große Frage auch, was es jetzt mit diesem König, dem ewigen König auf sich hat. Das ist der Ursprung von diesen ganzen Königsversen. Sagt Gott zu David am Ende seiner Regierungszeit: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir auferstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Hier steht, dass Gott sein Königstum festigen wird in Ewigkeit, für ewig. Und an dieser Stelle wusste David natürlich, dass es nicht um ihn geht. Es geht um einen Nachfahren, der eines Tages kommen soll. Davids Herrschaft hat ein Ende. Es war ja am Ende vom Leben von David, als er diesen Vers bekommen hat oder diesen Zuspruch. Und er wusste, dass sein Königreich geht bald zu Ende. Und sein Nachfolger Salomo soll einen Tempel hier auf Erden bauen. Er durfte es ja nicht, David. Aber sein Nachfolger soll ihn bauen. Aber Gott sagt, eines Tages wird jemand kommen, der wird den wahren, den ewigen Thron festigen, ein ewiges Königstum und auch ein wirkliches Königreich. Und die Herrschaft von David war auf wenige Jahre begrenzt. Aber derjenige, der nachkommen soll, wird ewig regieren und das Besondere auch, er wird Gottes Sohn sein. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Also wenn das nicht eine Prophezeiung auf Jesus ist. Deshalb ist es für Juden und Moslems, auch für Moslems, ist es so schwierig, an Jesus als den versprochenen Messias zu glauben. Warum? Weil wie kann ein König am Kreuz sterben? Wie kann, Moslems sagen es immer, wie kann einer, der so, also ein Mann Gottes, wie kann der verstoßen werden? Wie kann jemand, der eigentlich gesegnet ist von Gott, so verstoßen werden am Kreuz? Und es passt nicht in das Bild von Juden und auch Moslems und auch von vielen anderen oder von Atheisten oder anderes Gläubigen einfach nicht ins Bild. Wie kann das sein, dass Gottes Sohn sterben musste am Kreuz und dass er nicht mit einem Heer damals sein Reich aufbaute? Und genau das oder dafür ist ja natürlich die Auferstehung unsere wichtigste Grundlage im Glauben. Ohne die Auferstehung ist Jesus nicht der versprochene König und baut auch kein Königreich auf. Und wir sehen, alles zahnt zusammen, alles hängt irgendwie zusammen. Jesus, der versprochene König, der in 2. Samuel schon vorbereitet wird, in Jesaja 9. Und durch den Tod und die Auferstehung hat Gott einfach begonnen, sein Reich aufzubauen hier auf Erden. Und jetzt lasst uns nochmal ins Matthäus Evangelium reinschauen. Ich habe ja schon gesagt, es ist in erster Linie für Juden geschrieben. Und es wird an ganz vielen Stellen Bezug aufs Alte Testament genommen. Warum? Weil eben die Juden sich im Alten Testament auskannten und weil sie auf den Messias gewartet haben, der seit Jahrtausenden vorhergesagt wurde. Matthäus will dem jüdischen Volk klar machen, Jesus ist der versprochene König, der das Königreich aufbaut. Er baut das Königreich vielleicht anders, wie ihr denkt, aber er baut es. Man muss nur mal Matthäus Kapitel 1 anschauen. Für jemanden, der das erste Mal die Bibel in die Hand nimmt und anfängt zu lesen, deshalb ist es ja schon schwierig, da sagt man ja, fang halt mal in der Bibel an zu lesen, wenn man dann, also 1. Mose ist schon schwer, da reinzukommen, aber wenn man sagt, ja, fang mal im Matthäus-Evangelium an und der hat erstmal so einen Stammbaum, ist es auch schwierig. Deshalb sagt man ja oft, fang im Johannesevangelium an zu lesen, weil das eben für Griechen oder Heiden geschrieben ist. Und ich habe mal eine Geschichte von einem Missionar gehört. Dieser Missionar ist in den Volksstamm gegangen, hat von Jesus erzählt, die noch nie über den christlichen Glauben gehört haben. Und er versucht es mit Gleichnissen, hat einfach irgendwo Gleichnisse rausgepackt, hat die erzählt, hat dann auch Wunder von Jesus erzählt, aber dieser Volksstamm wurde einfach nicht, dieser Missionar konnte diesen Volksstamm einfach nicht begeistern mit diesen Gleichnissen und Wundern. Und dann versuchte es der Missionar einfach damit, mit Matthäus 1 anzufangen und hat diesen Stammbaum vorgelesen. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, den Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach, die Mutter war Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram und so weiter. Geht's ein ganzes Kapitel lang. Und für viele, wir lesen darüber über dieses Kapitel. Das reißt uns nicht wirklich vom Hocker. Aber als der Missionar anfing, dieses Kapitel zu lesen, wurden die Augen von diesem Volksstamm immer größer. Und am Ende waren sie perplex und erstaunt über dieses Kapitel 1. Warum? Weil sie gemerkt haben, wenn jemand so einen riesigen Stammbaum hat, über Jahrhunderte, fast 1500 Jahre lang, dann muss es sich um eine extrem wichtige Person handeln. Kein anderer Mensch hat so einen riesigen Stammbaum in der Weltgeschichte. Und Lukas legt noch einen drauf und er schreibt in Lukas 3 sogar einen Stammbaum von Adam bis Jesus auf. Über viele, viele tausende Jahre hinweg überliefert dieser Stammbaum von Jesus. Und niemand, der je gelebt hat, hat so einen langen Stammbaum. Das ist was Besonderes für diesen Volksstamm gewesen und vielleicht auch für uns, wenn wir das nächste Mal solche Stammbäume lesen. Und dieser Volksstamm war klar, wenn jemand so einen langen Stammbaum hat, dann muss es ein König sein, dann muss es jemand ganz Besonderes sein. Und genau das wollte Matthäus mit diesem ersten Kapitel zeigen. Jesus ist der König, der schon vor Jahrtausenden verheißen ist und der kommen soll und der das ewige Königreich aufbauen wird. Aber wenn doch alles so penibel aufgeschrieben ist, warum glaubt dann trotzdem eben die Mehrheit der Juden nicht an Jesus als den König? Ganz einfach, weil die Realität heute anders aussieht. Wenn Jesus der Messias von Israel wäre, wo ist dann das Königreich? Müsste man doch sehen. Man müsste doch Jesus in Jerusalem thronen sehen. Wo ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung, dass Jesus dass der Messias einen Thron aufrichten wird in Israel? Wo ist der Sieg über die Völker? Und wir müssen nur den Fernseher anmachen und wir sehen, es ist noch überhaupt kein Sieg von Israel da. Ringsherum ganz viele Völker und sie sind bedrängt von überall und überhaupt kein Sieg und keine Hoffnung in Sicht für dieses Volk. Aber sie haben es einfach nicht verstanden, dass wenn Jesus sagt, euch ist von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Geheimnissen, in Gleichnissen verkündet. Das Königreich ist heute noch kein König, kein sichtbares geografisches Königreich, das man auf einer Landkarte sehen kann, sondern es ist in erster Linie erstmal ein geistliches Reich, was in unserem Herzen anfängt, was in der Gemeinde anfängt, aber da bin ich mir ganz sicher, eines Tages auch geografisch sein wird, dass Jesus in Jerusalem regiert. Und ich habe uns noch zum Schluss eine kurze Gliederung zum Matthäus-Evangelium. Vielleicht ist es mal wieder eine Ermutigung, das Matthäus-Evangelium die nächsten Wochen zu lesen, vielleicht über Weihnachten oder Neujahr. Einzelne Abschnitte, warum dieses Evangelium einfach auch dieses Königsevangelium ist. Warum Matthäus sagen wollte, da kommt der König. Es geht von vorne bis hinten nur um den König im Matthäus-Evangelium. Da ist das Erste, die Vorstellung des Königs, Kapitel 1 bis 4. Da heißt es immer wieder, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und darum geht es auch in erster Linie am Beginn von Jesu Wirken. Die Weihnachtsgeschichte soll zeigen und auch jetzt die Adventszeit, dass der versprochene Retter geboren ist, bestätigt, bezeugt von Engeln und Sterndeutern und von den Hirten auf dem Felde und durch die Jungfrauengeburt. Und auch danach die Wunder, die Gleichnisse, die Taufe von Jesus, auch das ist die Bestätigung Gottes, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und auch das soll zeigen, Jesus ist der König. Dann kommt die Verkündigung des Königs. Wir kennen es unter der Bergpredigt ab Kapitel 5. Er predigt erstmal, was eigentlich sein Reich bedeutet. Er sagt eigentlich, was für Gesetze in seinem Reich gelten, was für Regeln in seinem Königreich gelten. Und wir nehmen es uns ja auch zu Herzen, die Bergpredigt, was er uns sagt. Und er sagt, eure bisherige Gerechtigkeit, eure Bemühungen, was ihr versucht, Gesetze einzuhalten, bis aufs i-Tüpfelchen, das genügt all das nicht. Das neue Gesetz, was ich euch verkündige, heißt Gnade vor Recht. Das ist das Gesetz von Jesus in seinem Königreich. Und deshalb sagen die Jünger auch in, ich weiß nicht wo, aber zwischen 5 und 7, sagen sie ja auch, wenn die Anforderungen für das neue Reich so hoch sind, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus antwortet darauf, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und das Reich Gottes ist also das Reich der Gnade, weil Gott die Dinge möglich sind, aber für uns sind die Anforderungen so hoch, dass wir sie nicht erfüllen können, aber durch Gottes Gnade sind wir Bürger dieses Himmelreichs. Die Macht des Königs. Wir lesen von ganz vielen Wundern in 8 bis 11. Allein in Kapitel 8 werden 5 Wunder beschrieben, in Kapitel 9 mindestens 4 Wunder. Und Matthäus will einfach diese Macht des Königs demonstrieren und zeigen, das ist wirklich jemand, der Macht hat. Das ist der König, der Macht hat. Und er wollte auch den Obersten der Juden zeigen und den Pharisäern, den Sadduzäern. Er wollte zeigen, das ist der versprochene König. All diese Dinge, die im Alten Testament angekündigt wurden, dass Blinde sehend werden, dass Taubstumme hören werden, das alles ist eingetreten durch Jesus, den König. Aber dann kippt die ganze Stimmung im Buch oder im Evangelium. Das Volk zweifelt am König. Darum geht es, Kapitel 11 bis 16, immer mehr, immer zugespitzter wird die Situation. Jetzt diskutiert mit den Pharisäern, aber die Schriftgelehrten wollen einfach nicht hören. Allein in Kapitel 13 versucht er durch 6 Gleichnisse den obersten Juden des Himmelreich zu erklären, aber sie wollen es einfach nicht verstehen oder verstehen es einfach nicht. Und dann, die Herzen werden verhärtet der Menschen, des Volkes. Ab Kapitel 16 wird immer deutlicher, dass das jüdische Volk diesen Messias ablehnt, so wie er predigt, so wie er wirkt, sondern sie wollen diesen König, der über die Römer siegt. Und Jesus sagt zu ihnen, das einzige Zeichen, das ich euch geben werde, ist das Zeichen des Propheten Jona. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Mit Jona ist der Kreuztod gemeint und die Auferstehung nach 3 Tagen. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Und ab diesem Moment redet Jesus immer mehr davon, leiden zu müssen, dass auf ihn Leiden wartet, dass auf ihn die Kreuzigung wartet. Und er kündigt ab da seinen Tod an. Und dann lesen wir ab Kapitel 21 die Ablehnung des Königs vom Volk und von den Schriftgelehrten. Er wurde verraten, verhaftet und stirbt am Ende am Kreuz. Auch Pilatus, ein Römer, also eigentlich ein Heide, fragt, Jesus ganz direkt, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet einfach nur, du sagst es. Er leugnet es gar nicht, dass er der König ist. Und Jesus sagt, er ist der König der Juden mit diesem Satz. Und am Ende steht auch auf seinem Kreuz diese Inschrift, der König der Juden. Von vorne bis hinten in Matthäus also die Königsfrage. Und die letzten beiden Kapiteln im Matthäusevangelium, der Beweis, dass der König recht hat. Die Auferstehung ist der Beweis, dass der König recht gehabt hat. Jesus ist auferstanden, hat über den Tod gesiegt, er war der wahre König. Und ab diesem Punkt baut der König Jesus sein Reich in unseren Herzen auf, in dieser Welt, mit der Gemeinde. Und eines Tages kommt er wieder, um sein Königreich hier auf Erden aufzubauen. Und ganz am Ende wird das Königreich dann vollkommen sein, in der Ewigkeit, mit dem goldenen Jerusalem, was dann am Schluss auf uns wartet. Es war ganz schön viel, aber ich denke, es ist einfach genial, diese Abfolge, wie das aufbaut, was das für eine Logik alles hat und wie das einfach auch in unser Leben stimmt. Jesus ist König und es ist durch die Bibel uns gegeben und einfach nur zum Staunen, diese ganzen Dinge, was wir da lernen und lesen können. Das ist auch die Botschaft von Weihnachten, dass wir unsere Herzen aufmachen, dass wir den König reinlassen, dass wir einfach das auch uns bewusst sind, wir sind Bürger seines Himmelsreichs, jetzt schon. Wir dürfen Menschen einladen, zu ihm zu kommen. Und all das nur, weil Jesus König ist. Oder nicht nur, sondern weil Jesus König ist, dürfen wir das alles machen. Und jetzt auch an Weihnachten uns daran erinnern, dass er gesiegt hat am Kreuz und durch die Auferstehung. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir haben es heute schon gesungen, ja, mit offenen Herzen. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen aufgemacht hast heute. Und du bist König über alles, Herr. Über unsere Herzen, auch über diese Welt, wenn wir es jetzt noch nicht sehen können, weil so viel Schreckliches passiert. Aber schon jetzt strahlt dein Königreich auf. Auch wenn die Gemeinde noch nicht perfekt ist, auch wenn all das, was wir tun als Christen, auf jeden Fall nicht perfekt ist, aber du strahlst schon auf und am Ende wird alles vollkommen sein. Dafür danke ich dir. Danke, dass du den Anfang gemacht hast, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du überhaupt in diese Welt gekommen bist, in die Krippe. Und danke, dass eines Tages alles gut sein wird, dass alles im himmlischen Jerusalem zusammenführt. Danke, Jesus, dass du alles vollbracht hast. Danke, dass du unser König bist. Und lass uns das bewusst sein, uns wirklich nach dir ausstrecken und unser Leben auch so führen, als Königskinder, als Bewohner deines Königsreichs. Vielen Dank, Jesus. Amen.